Couchgeflüster, dein Podcast für Liebe,
Sex
und Dating.
Und wir sind
Sina
und Leonie. Verliebt oder nicht verliebt, das ist jetzt die Frage. Wir befinden uns ja nach dem Valentinstag. Ich glaube, das Thema hängt jetzt jeder am, wie nennt man das, beim Hals raus? Ja, ich hab's richtig. Aber es ist ein Thema, was ja doch relevant ist, vor allem in der Kennenlernphase. Viele verwechseln Verliebtheitsgefühle. Wir haben es in der Folge mit der lieben Pia besprochen, nämlich da ging es darum, dass die Schmetterlinge gar nicht das Anzeichen dafür sind, dass man verliebt ist, sondern das Anzeichen dafür sind, dass du eigentlich sofort umkehren solltest und weit, weit weglaufen solltest.
Die Schmetterlinge als Red Flag.
Genau, aber heute geht es genau um den umgekehrten Fall, wenn man eben nicht verliebt ist in den Typen, den man gerade datet.
Ja, ja.
Wenn alles passt, good on the paper. Ja, Sina, kennst du das?
Ja, diese good on paper guys, wenn eigentlich alles passen müsste,
ja.
Wenn der Typ so perfekt ist,
ja.
Zu schön, um wahr zu sein.
Ja.
Und irgendwie stellt sie dieses Gefühl nicht so richtig ein.
Ja, ich habe mit der Pia ja in der letzten Folge auch ein bisschen darüber geplauscht. Wir sind da leider noch nicht ganz in die Tiefe gegangen, aber es hat ein bisschen auch eine Inspiration zu dieser Folge dadurch gegeben, weil ich mir gedacht habe, hey, was ist eigentlich, sind die Faktoren, die es braucht, um ein Gefühl zu entwickeln für jemanden. Unter anderem meinte Pia eben, Pia Kabic ist eine Psychologin und hat das Buch It's a Date geschrieben, hat auch den Happy Dating Club, nur um das nochmal zu erwähnen zu haben, und war unser Gast in der vorherigen Folge und hat eben genau das beschrieben, es ist nicht immer, dass man super kompatibel sein muss, um zu funktionieren oder um sich zu verlieben. Manchmal ist es einfach so, dass es die Werte, alles passt, das wäre perfekt, aber es ist einfach, fliegt der Funke nicht über. Das kann es geben.
Es fliegt der Funke nicht über. I love it.
Ist es falsch?
Es springt der Funke nicht über.
Ich hasse
aber ich liebe es, ich unterbrich dich schon gar nicht mal mit deinen
Sprichwörtern?
Oder Wortwendungen, Redewendungen,
ja.
Weil ich es so süß finde und sie gefallen mir eigentlich total. Ich meine, ich kaufe die Katze nicht, das finde ich ein Running Gag mittlerweile.
Ich kaufe die Katze nicht, das ist einfach noch mein Favorite. Oder die Kirsche auf dem I, das war auch ein guter. Ja. Ja gut, wenn ich was kann, dann sind das Redewendungen falsch sagen. Aber ja, diese Verliebtheitssachen, ich finde es halt, wir haben ja davon immer relativ viele Nachrichten von unseren Lausches. Ich date da jemanden, er ist super nett, er ist super toll, aber ich bin nicht so verliebt. Und ich glaube, oft ist man halt, weil wir sehr stark von unserer Kindheit und Jugend geprägt sind, wo wir halt sehen, ach, es muss kribbeln, es muss knistern. Jeder Hollywood-Film ist ein Kuss, ein Feuerwerk im Hintergrund. To be honest, beim allerersten Kuss mit meinem Freund, okay, der allererste Kuss war in der Bar, aber der erste nüchterne Kuss sozusagen, habe ich mir gedacht, I'm not so 100% sure.
Ganz schön schlabberig.
Nein, das ist nicht einmal, schlabberig war es Gott sei Dank nicht, aber es war so, was mache ich da eigentlich? Es war überhaupt nicht dieses, wo ich das oft hatte, dieses mega wow, sondern es war eher dieses, okay, irgendwie, es war ungewohnt.
Ja.
Aber gleichzeitig muss ich ehrlich sagen, habe ich auch am Anfang keine Schmetterlinge gehabt. Also ich war so interessiert, aber ich war jetzt nicht in love.
Ich war interessiert und ich habe gewusst, das könnte mehr sein.
Mhm.
Und ich habe einfach so ein gutes Gefühl bei dem gehabt.
Ja.
Das war, glaube ich, so mein Hauptgefühl, meine Hauptemotion in diesen ersten Wochen.
Mhm.
Und das Witzige ist, danach hat es mich ganz schwer erwischt.
Ja. Danach kommt das erst.
Ja.
Bei mir war es in Italien so.
Ja.
Ich habe gedacht, oh mein Gott, ich möchte diesen Menschen auffressen.
Ja, ja, ja. Man möchte so richtig so, du bist so süß. Ich kann mich eigentlich noch ziemlich genau erinnern, wir sind im November 2017, wo haben wir die ersten Dates gehabt. Das ist also der Zeitpunkt, wo ihr eigentlich sagt, dort die Beziehung begonnen, weil wir haben uns wirklich ununterbrochen dann ab dem Zeitpunkt gehört und gesehen.
Mhm.
Dann war Weihnachten. Dann war jeder mal zu Hause bei den Familien und so. Weißt du, da hat man dann auch oft, es ist oft, finde ich, so ein bisschen a tricky time for dating, weil dann verläuft sie das oft wieder,
ja,
weil
ja.
Jeder so busy ist über die Feiertage.
Ja.
Und es hat sich aber nicht verlaufen in unserem Fall.
Mhm.
Und dann, ich glaube, so die richtig krasse Verliebtheitswelle ist dann, und jetzt heute fest, ich glaube, so ein halbes Jahr, nachdem wir zu daten begonnen haben, ist das losgegangen bei mir.
Mhm.
Wie war das bei dir?
Also bei mir war es, 2, 3 Monate danach. Mhm. Am Anfang war ich echt, ich weiß nicht, deswegen, wir haben ja, diese Folge baut sich ein bisschen erstens nur auf die letzte Folge auf und aber auch auf diese eine Lauschi-Nachricht, die in meinem Kopf ist, die habe ich leider nicht mehr gefunden, wo die gesagt hat, es passt alles, aber sie ist einfach nicht verliebt und sie kann sich nicht helfen, sie datet den und es passt alles, es ist urschön und so und sie kommt nicht über den Verliebtheitsmoment hinweg und ich habe mir dann gedacht so, ich kenne das irgendwie schon, aber die Frage ist halt, bei mir war es zum Beispiel, da war Interesse da. Bei dir ist es auch, du hast auch gesagt, da war Interesse da, da möchte man sich sehen, da möchte man sich hören. Mhm. Man möchte mit dem anderen sein. Aber diese Kamikaze-Schmetterlinge, wie ich sie ganz gerne nenne, die sind halt erst später gekommen, im Sinne von, die sind eigentlich auch gar nicht in der Form gekommen. Es war ein anderes, wohligeres Gefühl. Es war weniger dieses, oh, ich habe Schmetterlinge im Bauch, sondern es war einfach eher eine ganz andere Ebene, die ich noch kennenlernen durfte dadurch auch, weil ich das davor so in dem Fall auch noch nicht hatte.
Ja.
Aber gleichzeitig denke ich mir so, man muss halt schon differenzieren, wenn halt gar nichts weitergeht für einen selber im Gefühl, dann ist es vielleicht auch nicht der Richtige für einen.
Ich habe ja die Theorie mittlerweile, also ich habe in meinem Freundeskreis sehr viele Mädels, die das scheinbar gar nicht so brauchen, dieses Verliebtheitsgefühl.
Ja, weird.
Die so komplett anders ticken wie ich, weil ich bin schon auch eher so Kategorie Drama Queen und alles ist immer, muss immer maximale Emotion sein.
Mhm.
Und die waren schon immer anders. Also das, ich kann mich auch erinnern, ich habe sehr viele Freundinnen, die ich schon wirklich mittlerweile 20 Jahre kenne. Und die waren schon als Teenager immer eher abgeklärt in Liebesdingen.
Hm.
Und haben sie schon auch die Partner immer eher ein bisschen pragmatischer ausgesucht.
Mhm.
Haben schon immer überlegt, ja, also was gibt mir der für Gefühl? Ist der gut zu mir? Ist das ein good on paper guy? Ich glaube, die haben sie wirklich aktiv eher die ausgesucht.
Mhm.
Und wenn einer eher so vage in der Kommunikation war oder sie nicht festlegen wollte, irgendwelche Spielchen gespielt hat, da sind die gar nicht so drauf geflogen. Und ich glaube, es ist echt eine Charakterfrage, auf welche Art von Beziehung man steht oder welche Art von Beziehung man sucht. Weil ich habe mir dann immer gedacht, na, die ist doch nicht verliebt, das schaut doch von außen so unherzlich aus, das ist zu abgeklärt, aber das sind einfach, manche Menschen brauchen das nicht so. Manche Menschen haben einfach nicht so den Bock auf dieses Drama oder überhaupt, die, wenn die schon spüren, ich bin mir bei dem jetzt nicht ganz sicher, dann rennen die eher und sagen, das beende ich, das ist mir einfach zu unsicher und zu unstabil oder instabil und der Typ ist zu vage.
Mhm.
Und dann gibt es eben Leute, die vermissen genau das. Und ich weiß nicht, ist es, glaubst du, vielleicht auch aus der psychologischen Perspektive so ein bisschen eine Selbstwertfrage, dass man dieses Gefühl, dass wenn mich der nicht in Frage stellt, das kenne ich eigentlich gar nicht.
Nein, ich glaube, das hat eher was mit den Prägungen zu tun.
Mhm.
Also zumindest ist es einfach so, dass die Kindheit der ausschlaggebende Punkt ist, wie du dich in deinen Beziehungen entwickeln wirst. Also
zu welchem Prozentsatz würdest du sagen?
Ich würde schon fast 80 sagen.
Mhm.
Klar, es gibt immer noch, also ich sage jetzt nicht, dass die Eltern per se, aber die Beziehungen, die du erlebst als Kind, also alles, was bis zum dritten Lebensjahr ist, ist eine absolute Prägung für, wie du Sicherheit empfindest, ob du dich unsicher fühlst und das danach ist natürlich auch so, wie ist dann natürlich dein soziales Umfeld, das ist ja dann nicht nur deine nähesten Bezugspersonen, sondern halt geht ja auch weiter. Und man muss schon sagen, dass zum Beispiel Menschen, die vielleicht also Eltern haben, die sehr ambivalent waren mit Liebe geben, Liebe nicht geben, also wo du nicht wirklich wusstest, so, hey, mal schaut so aus, mal schaut so aus, dann können sich Dinge daraus entwickeln. Also es ist selten, dass Kinder das komplett ausblenden können, also das gibt es per se nicht. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel, an einem Tag ist der Papa urgut gelaunt, das Kind kriegt urviel Liebe, am nächsten Tag ist der Papa nicht gut gelaunt.
Obwohl man nichts anders macht.
Genau, obwohl man nichts anders macht oder zum Beispiel der Papa ist nur gut gelaunt. Ich habe witzigerweise habe ich einen True-Crime-Fall gehört über die Patientin 66. Das ist die Schwester von John F. Kennedy gewesen, die anscheinend geistige Behinderung hatte. Man weiß es nicht, man weiß es im Nachhinein nicht mehr so genau. Und der Vater war sehr leistungsgetrieben. Und die hat zum Beispiel in den Briefen auch erzählt, sie hat immer versucht, die Anerkennung vom Papa zu bekommen. In den Briefen, schau, ich kann jetzt das schon.
Traurig.
Der Fall ist generell sehr traurig. Also die Schwester, Rosemary heißt sie, wenn ich mich nicht komplett irre, von John F. Kennedy, das hat ein sehr trauriges Schicksal erlebt mit einer Lobotomie am Ende. Wirklich, wirklich schwierig. Also trauriger Fall, hat mich sehr mitgenommen. Aber der war halt sehr Leistung. Und wer hat ihn am meisten Leistung gebracht? John F. Kennedy hat ihn am meisten halt gezeigt, dass er leistungsstark ist. Und der hat die ganze Anerkennung bekommen. Und ich glaube, solche Sachen prägen uns einfach für unser ganzes späteres Leben. Und ich glaube, ganz oft ist es sehr unbewusst, dass wir vielleicht gar nicht so, ja, zum Beispiel, ich würde sagen, ich war mir dessen nie bewusst, dass Verliebtheit, also dieses Schmetterlingsgefühl, in dem ich dann nachgejagt bin, eigentlich in Wahrheit nur das war, dass ich halt oft genau das erlebt habe, diese Ambivalenz von Gefühlen und wann ich Liebe bekomme und wann nicht. Also, dass ich selber mir nie sicher war in meinen Beziehungen, zu meinen Eltern jetzt per se, also eher zu meinem Vater, weil der halt auch einfach schwere traumatische Erlebnisse gehabt hat in seiner Kindheit und die auch nicht aufgearbeitet hatten. Das hat sich halt emotional weitergegeben, also dieses Trauma. Und ich glaube, dass das für mich schon prägend war und wie ich das herausgefunden habe, konnte ich auch diese Muster besser ablegen.
Mhm.
Was ist so bei dir? Warum glaubst du, hast du das Gefühl, dass du früher vielleicht eher auf die Unavailables warst?
Naja, ich glaube, weil mein Papa, der war auch schon wahnsinnig viel immer eingespannt. Mhm. Meine Eltern haben mich sehr früh bekommen.
Mhm.
Mein Papa hat jetzt in seiner Familie durchaus ein paar Situationen erlebt, die ihn selber zum Type-A-Person haben werden lassen müssen, irgendwie, sage ich jetzt mal. Und natürlich, wenn du dann halt sehr früh ein Kind kriegst und mit maximaler finanzieller Unsicherheit auf die Zukunft blickst, so wie es bei meinen Eltern war, ist es schon so, dass man halt das zur Priorität macht, so diesen Survival-Mode. Und ich glaube, das war bei meinem Papa immer wahnsinnig wichtig, dass er uns eben was bieten kann. Das hat halt leider Lebenszeit gekostet, wahnsinnig viel. Also es ist halt schon sehr, also ich habe wenig Erinnerungen am Anfang an ihn, ehrlich gesagt, weil er einfach so viel im Büro war. Mein Papa fährt schon eigentlich sein Leben lang jeden Tag 60 Kilometer in die Arbeit und wieder retour.
Krass.
Und ist halt dann oft erst sehr, sehr spät am Abend zurückgekommen. Und ja, ich glaube so die ersten, natürlich habe ich Erinnerungen an ihn und so Wochenende, aber ich weiß schon, dass mein Papa immer sehr, sehr gefordert war. Und dass ich schon immer sehr aufpassen habe müssen, wenn er komplett fertig von der Arbeit gekommen ist, dann war er natürlich auch gereizt. Und es war natürlich auch nicht immer einfach jetzt für uns. Ich habe schon früh verstanden, dass man eben arbeiten muss, wenn man erfolgreich sein will. Und deswegen ist das, habe ich ja, glaube ich, sehr oder recht ausgeprägte Existenzängste, weil ich das so irgendwie mitbekommen habe von meinen Eltern, wie sie heute in so einer finanziell vulnerableren Situation waren.
Mhm.
Und meine Mama war damals 21, die hat keine abgeschlossene Ausbildung gehabt, war mitten im Studium. Also es war schon heftig. Und ich glaube, dass das so ein bisschen auf mich übergegangen ist. Dieses, es ist nie genug und es ist nie, man muss immer mehr leisten und immer mehr tun und sie nicht sicher fühlen können. Also sicher, ich habe mich innerhalb meiner Familie immer sehr sicher gefühlt, weil ich eben auch wunderbare Großeltern habe und auch wunderbare Eltern natürlich, aber ich glaube, so dieses Getriebensein ist vielleicht schon da am Anfang entstanden. Kann ich mir vorstellen.
Es ist ja auch per se nichts Schlechtes. Ich sage halt auch, dass ich zum Beispiel oft höre oder merke, dass oft halt, wenn man das Thema Eltern und so, die, wo man halt den Ursprung einfach hat von seinen Prägungen, dann man darf sich halt nicht ausruhen darauf. Es ist jetzt nicht nur die Schuld der Eltern, man kann ja daran arbeiten. Aber ich glaube, es ist halt wichtig für einen selber, da genau hinzuschauen mal und auch genau sich das anzusehen, zu sagen, okay, so bin ich aufgewachsen. Und zum Beispiel bei mir, mein Elternhaus war auch geprägt von Unsicherheit. Mein Vater hatte einen schlechter bezahlten Job als meine Mama. Meine Mama war immer besser bezahlt. Er war halt durch seinen Migrationshintergrund auch anders, also im Arbeitsleben eingeteilt. Es war für ihn schon sehr schwierig, auch in den 90ern überhaupt in Österreich zu sein, als unter Anführungszeichen Ausländer. Und das hat sehr viel geprägt davon. Und ich glaube, dass davor nicht die Augen zu verschließen vor der eigenen Familiengeschichte und von den eigenen Prägungen ist wichtig. Gleichzeitig darf man hier nicht in die Falle tappen, den Eltern die Schuld für alles zu geben, sondern man kann sagen, okay, aber jetzt bin ich ein erwachsener Mensch und ich kann mich dem Thema widmen und ich kann aus dem Muster ausbrechen und ich kann schauen, wo schadet mir mein Muster ja auch? Weil manche Muster schaden ja noch nicht.
Ja,
also ich glaube halt auch, das ist immer so auch ein bisschen so, zum Beispiel das Thema, was das Lauscheben hat mit dem, sie ist einfach nicht verliebt oder sie sucht dieses Verliebtheitsgefühl, sich da vielleicht nochmal anzuschauen, hey, was prägt mich, woher prägt mich das? Vielleicht ändert sich das dann auch, dass vielleicht Gefühle sich entwickeln, weil der Good-on-Paper-Guy, ich meine, erzwingen kann man es nicht. Aber
ja,
am Ende, was ist denn Good-on-Paper for her? Weil zum Beispiel ist es, weil die Gesellschaft ihr vorlebt, der muss einen 9-to-5-Job haben. Ich meine, keiner hat mehr einen 9-to-5-Job, aber ihr wisst, was ich meine. 9-to-9-Job. Aber hat er den Job, hat er diese ganzen Kriterien, die die Gesellschaft als gut empfindet, sind das aber die Kriterien, die sie leben will? Weil ja, zum Beispiel, ich bin letztens draufgekommen, ich will nicht konventionell leben. Bin komplett, also ich bin da letztens draufgekommen und habe mir gedacht so, hä? Warum versuche ich mich ständig in so eine Normgesellschaft reinzuzwängen, weil ich einfach selber nicht der Typ dafür eigentlich bin?
Ich frage mich auch manchmal, ob die Leute eher so ein bisschen das Verantwortungsgefühl scheuen, wenn sie merken, die andere Seite ist mehr als bereit für Commitment. Ich glaube, ja, das kommt auch manchmal dazu, dass man irgendwie schon merkt, der ist da voll drin und dann ist man eher vielleicht sogar verschreckt.
Ja.
Also das ist doch oft so, wenn die Typen so ein bisschen vage am Anfang sind und man immer das Gefühl hat, man muss nochmal nachbohren oder das sporen dann irgendwie so ein bisschen an und kaum wandelt sich die Geschichte dann eher so, dass der viel mehr involviert ist, ist man so ein bisschen auf Abstand. Also das ist halt auch totaler Eiertanz beim Dating am Anfang irgendwie. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das ja irgendwie natürlich, ist ja, ich meine, du bist ja ein alter Fan von Vogel-Dating-Muster. Vogel, nicht Vögel. Vögeln. Leonie schickt mir regelmäßig auf Instagram irgendwelche lustigen Videos von absurd exotischen Vögeln, die Balztänze vollziehen und schreibt dann sowas wie, schau, sie hat auch keine Lust.
Ja, ich bin ein großer Vogelfan.
Das muss jetzt so crazy klingen für alle, die einfach uns zuhören und sie denken, was? Aber die Leonie liebt so Tiervideos.
Paradiesvögel sind meine absoluten Lieblingsvögel. Man muss dazu sagen, ich habe, bevor ich lesen konnte, ein Vogelbuch auswendig gekonnt. Also ich konnte alle Vögel per Bild sagen, wer das ist, auch von den Eiern, ob sie Zugvögel sind, whatever. Ich bin also mein Großvater hat mir das beigebracht, deswegen habe ich auch ein Vogeltattoo, das ist in seinem Namen, weil ich es einfach, ich liebe es einfach. Ich bin voll der Fan. Erstens sind Vögel total crazy. Aber wir reden jetzt nicht über das Vögel.
Ja, aber das schaut also eigentlich schon. In den Videos ist es ja auch so, der Vogel gibt alles. Ja. So, der haut jeden Dance raus, den er sich nur irgendwie mit den Federn, Leonie tanzt gerade. Und die Vogeldame denkt sie, nö,
ja,
bye bye.
Ja.
Vielleicht ist es einfach auch irgendwo in der Natur der Sache, dass man halt Leuten, die sie zu sehr involvieren gleich am Anfang, die da zu sehr ihre Karten auf den Tisch legen, dass man das vielleicht nicht so sexy findet.
Ich glaube, es ist eher die eigene Prägung. Also ich glaube leider, dass das, weil zum Beispiel, ich glaube, jemand, der sehr sicher gebunden ist, einfach ganz authentisch er selbst sein kann.
Ja.
Ohne groß, also ich glaube, da ist es gar nicht, der gibt wahrscheinlich gar nicht zu viel. Nur jemand, der es nicht gewohnt ist, dass jemand so authentisch er selbst ist, ist vielleicht verschreckt davon und denkt sich, oh mein Gott, it's too much. Weil zum Beispiel, ich muss ehrlich sagen, bei meinen Kennenlernen habe ich zum Beispiel der erste Anruf, den mein Freund gemacht hat, habe ich gedacht, what the fuck ist los mit ihm?
Hast du gescreent?
Nein, das war so echt so, er ruft mich untertags an. Der erste Gedanke war, er beendet. Mein zweiter Gedanke war, warum ruft er an? Ich bin reingegangen, hallo? Er dann so, ja, hi, wie geht's dir? Ich so, gut.
Und immer dann, so fragend, ja voll,
aber so, und dann war so, was, und ich so, was willst du?
Ist was passiert?
Ich war so, was ist los? Also, ja, ich wollte noch fragen, wie es dir geht und da. Und ich mir gedacht so, hey, der ist einfach authentisch er selbst. Er ist keiner, der groß viel schreibt. Er ist jemand, der gerne mal anruft und fragt, hey, was ist Sache, wollen wir uns sehen? Und das ist zum Beispiel, ich habe auch am Anfang gedacht so, boah, das ist mir alles zu viel. Weil ich das nicht kannte, dass jemand so sich selbst, er war sich selbst sicher und er war sich sicher, dass er mich kennenlernen möchte.
Es ist halt auch irgendwo so, die ganzen Kommunikationstools, die uns heute zur Verfügung stehen, die ja, fordern Menschen jetzt auch nicht unbedingt heraus, mutiger zu werden.
Verstecken sie
also
doch dahinter.
Also die verstecken sie schon. Ich habe jetzt eh wieder mal so eine Studie gelesen, dass die Gen Z so panische Angst vor Anrufen hat.
Das ist so
also dass
verrückt.
Das wirklich eine Angst ist.
Ja, ja.
Und das finde ich schon. Also ich kenne das jetzt nicht, ich bin jetzt auch nicht, wenn mir jetzt irgendwelche unbekannten Nummern anrufen, bin ich jetzt auch nicht der Fan. Aber ich hätte jetzt nie das Gefühl einer Angst verspürt, so richtig ehrliche Angst. Aber es ist halt schon so, ja, man kann sich besser verstecken, man kann besser schneller mal nicht antworten und irgendwie das unangenehme Gespräch vielleicht auch meiden dadurch. Aber ja, es ist schon so. Manche Menschen sind einfach so authentisch sie selber, was ja irgendwie auch total bewundernswert ist.
Hm.
Die ja. gehen auch mit irgendwie mit Niederlagen oft ganz anders um. Ich bewundere das nämlich zum Beispiel beim Andi. Ja. Der ist da auch eher so der komplett gesettelte Typ.
Ja.
Hat sicher auch seine Issues, aber so tendenziell, der steht mit beiden Beinen im Leben und das hat er immer schon gemacht. Und das mhm. hat mich irgendwie fasziniert, weil ich das von Männern wenig kannte.
Mhm.
Und ich glaube jetzt eher, weil nicht nur, weil lauter Idioten herumlaufen, sondern weil ich mir die einfach eher angeschaut habe.
Ja.
Die Unsicheren, die Künstlertypen, die eben eher so heute das, morgen das, ist mir egal, keine Verantwortung übernehmen. Ich glaube, das habe ich gesucht.
Mhm, ja.
Dieses Adrenalin und diese Aufregung und nie was Sicheres. Die Musiker halt.
Ja, bei dir waren es die Musiker. Ja, ich wollte irgendwie witzigerweise, ich glaube, das ist sogar eine Prägung gewesen, die ich ganz spannend fand, weil zum Beispiel, ich wollte ja nie einen Künstler daten, weil mein Vater Künstler ist, jetzt habe ich einen. ja, ich meine, es hat halt auch was damit zu tun gehabt, dass ich genau wusste, wie es ist, mit jemandem zusammenzuleben, der Kunst als seinen Lebensinhalt mhm. hat. Das ist einfach auch ein schwierigerer Zugang generell. Also ich glaube, für mich ist es leicht, weil ich es besser verstehe durch meine Erfahrung. Aber es ist halt trotzdem ein komplexeres Ding, als wenn jemand einfach von eine gewisse Arbeit macht, die auch eine Routine hat, eine Struktur hat. Aber was ich zum Beispiel beim Verliebtheitsgefühl gemerkt habe, ich hatte da eine Unterhaltung mal mit einer Arbeitskollegin von einer Freundin. Wir waren zu dritt unterwegs und die ist dazugekommen. Und ich und die Freundin haben gesagt, na, wir brauchen dieses Verliebtsein. Es muss kribbeln, es muss wow sein, es muss wow. Und die Leidenschaft muss fließen. Und sie ging mir so, nein, also sie interessiert das gar nicht. Mhm. Sie und ihr Freund, sie waren nicht verliebt in den. Und ich war so schockiert, wie sie das gesagt hat.
Ja.
Und jetzt so, ich glaube, es sind 3 Jahre dazwischen vergangen, muss ich sagen, ich verstehe jetzt sie. Weil sie hat sich einfach für etwas entschieden. Sie hat sich ihren damaligen Freund, oder die sind jetzt auch noch immer zusammen, aber sie hat sich den angeschaut. Sie fand den, das hat gepasst, gleiche Werte, gleiche Ziele. Sie haben ein sehr freundschaftliches und gutes Verhältnis gehabt. Und mit dem hat sie sich eine Beziehung aufbauen können. Und da gab es auch kein Drama.
Ich glaube, dass das in vielen Beziehungen so gar nicht so unüblich ist, dass man gar nicht so verliebt ist. Ich finde es so schwierig, dass das gesellschaftlich so wahnsinnig abgestraft wird. Das ist wie Beziehungen, die eigentlich gut funktionieren, wo man eben weniger Sex hat oder gar keinen Sex hat. Das heißt ja nicht, dass die Beziehung nicht funktioniert. Wenn das für beide passt, ist es doch okay.
Deswegen
wenn beide das nicht wollen.
Auch arrangierte Ehen.
Ja. Die Ausgangslage ist eine ganz andere, weil wenn du schon irgendwie sagst, wir sind uns da einig bei dem Thema, es ist uns nicht so wichtig oder wir brauchen das nicht, wir wollen das eigentlich nicht, dann ist es doch, warum sollte das irgendwie schwieriger sein? Weil ich glaube, die Gesellschaft, die schreibt dann schon auch irgendwie vor, wie dieses Disney-Drama halt eben ausschauen soll. Das ist doch auch nicht die perfekte Beziehung.
Eine klassische Hollywood-Geschichte wäre, man lernt sich kennen, man verliebt sich, es ist Tovabo, dann gibt es einen Break und danach ist alles gut. Und die Leute arbeiten immer darauf hin, dass es diesen Break gibt, damit danach gekämpft wird füreinander.
Ja, das ist ein Dopamin-Kick vielleicht.
Absoluter Dopamin-Kick. Das Problem ist nur, dass viele Leute halt da nach den falschen Sachen suchen, weil das, was in einem 90-Minuten-Film passiert, ist halt dein Leben. Und willst du halt auch, dass der andere dich verletzen muss? Also
ja.
Wenn du dir so die klassischen Filme anschaust, so Hollywood-mäßig, das ist ja auch immer etwas, wo man sich denkt, so what the fuck?
Ich glaube, ich sage jetzt was Kontroverses und ich glaube, wenn man eine...
Ich lieb's, wenn du das sagst.
Wenn man eine lange, glückliche Beziehung haben möchte, muss man sie vom Verliebtheitsgefühl irgendwo nochmal trennen.
Ja, weil es geht halt auch weg.
Es geht weg und auch wenn man älter wird und weiß ich nicht, der andere hat dann so einen schlaffen Hängepo, die Haare fallen aus, die Busen hängen in den Schuhen, wie Samantha Jones so wunderschön mal formuliert hat. Die Falten, die weißen Haare, die Altersflecken, wenn das kommt, ich weiß nicht, ob man dann den anderen oder die andere nur anschaut und sie denkt, ich meine, sicher auch, aber wenn man das halt so arg sucht und auch immer den Kick im Neuen und im Frischen und im Unbekannten, dann wird man halt nie in diesen Genuss, unter Anführungszeichen, oder diese Benefits, die halt dann doch eine lange Beziehung auch mit sich bringt, wird man das nie erleben. Man wird nie in den Genuss kommen, weil es kommen schon, auch jetzt in einer, ich sage jetzt nach 8 Jahren Beziehung, in einer langen Phase der Beziehung, irgendwann kommen schon diese Momente, wo ich mir denke, wow, diese Person kennt mich wirklich in- und auswendig. Also jetzt, man kennt nie wen in- und auswendig, aber es gibt einfach Dinge, da fühle ich mich so aufgehoben, weil der Andi auf irgendeine gewisse Art und Weise reagiert und ich muss dann lachen und denke mir, der checkt mich einfach. Und das hat sowas, es hat so was Beruhigendes und irgendwie in unsicheren Zeiten einfach so was Schönes, wenn man auch, ja, solche Dinge dann teilt. Einfach das eigene Ich so preisgegeben hat, dass der andere das wirklich, wirklich versteht. Und trotzdem muss man trotzdem daran arbeiten, dass eine Beziehung irgendwie bis zum gewissen Grad aufregend bleibt, dass sie was tut, dass man was lernt, dass man was gemeinsam unternimmt. Mhm. Aber es hat schon Vorteile eben, wenn man einfach auch nicht den nächsten Exit nimmt. Einfach nur, weil es ein bisschen berechenbarer geworden ist oder weil man das Gefühl hat, die Schmetterlinge sind weg. Weil es ist, dieses Verliebtheitsgefühl ist halt auch wieder nur so kurzfristiger Dopaminkick und irgendwann läuft es dann aus. Und wir wissen es ja eher von den Nachrichten, wir wissen es auch von uns selber. Manchmal ist dieser Moment der sterbenden Schmetterlinge schon nach wenigen Wochen. Mhm. Manchmal ist es nach 2 Jahren. Mhm. Manchmal ist es nach 3 Jahren. Und die Leute sind dann immer so vor den Kopf gestoßen, weil jetzt ist dieses arge Gefühl weg. Mhm. Dieses, jetzt habe ich da was Neues. Und das, ja, zieht sich meine ganze Aufmerksamkeit auf sich. Und ich glaube trotzdem, wenn man dann gleich den Exit nimmt und sie denkt, naja, jetzt bin ich nicht mehr verliebt. Ich habe keine Gefühle mehr für die. Ich finde, das sind einfach dumme Trennungsgründe auch. Da ist man, da ist nur was. Da wäre es nur vielleicht auch sinnvoll, jetzt außer man sagt, ich liebe den überhaupt. Naja, ich weiß nicht, nein, ich bin echt von diesem Liebesgefühl. Ich finde den Liebesbegriff wahnsinnig schwierig. Aber wenn man sagt, man kann den anderen überhaupt nicht mehr sehen, nicht mehr riechen, nicht mehr hören und man hält den überhaupt nicht mehr aus, ist es jetzt auch nicht sinnvoll, in einer Beziehung zu bleiben. Natürlich nicht. Ja. Auch für die andere Person ist es unfair. Aber wenn ich jetzt irgendwie denke, ja, es fehlt jetzt was, dann denke ich mir, mach doch bitte nicht aus reiner Langeweile mit irgendjemandem Schluss, sondern schau dir das nur ein bisschen an. Schau mal auf dich selber. Warum bist du jetzt in der Situation? Warum verhältst du dich jetzt so? Ja. Was ist jetzt bei dir los? Einfach nur, dass man einmal diesen einen Schritt weitergeht und nicht den Exit nimmt, den man vielleicht in anderen Beziehungen auch schon genommen hat, sondern einmal genau hinschaut, was ist jetzt, was tut sie jetzt bei mir? Ich habe das auch gehabt. Nach 2 Jahren war ich so, oh mein Gott, Schmetterlinge? Wo seid ihr? Und dann war mir länger nichts. Dann war Corona, es war irgendwie crazy, alles war komplett unsicher.
Ja.
Und ich habe mir gedacht, was passiert jetzt mit meiner Beziehung? Ich habe dieses krasse, crazy Kribbeln nicht mehr. Und dann habe ich das einmal, und gedacht, nein, ich muss das jetzt vor dem Andi erwähnen, ich muss ihm das jetzt sagen. Und er hat irgendwie ein bisschen eher gegrinst und hat gesagt, naja, ist jetzt bei mir auch nicht so stark aktuell. Und mir hat das voll runtergeholt. Ich war so, okay, gut. Und dann erst bin ich so ein bisschen auf dieses Thema gekommen, dass Liebe nicht gleich verliebt sein ist, sondern eher dann das Gefühl halt laut wird, wenn man halt dann schon länger zusammen ist, dieses eigentlich möchte ich, dass dem gut geht, ich möchte gut für den sein, ich möchte, dass wir uns gemeinsam was aufbauen. Irgendwie werden dann so andere Themen ein bisschen relevanter und nicht nur dieses
Ich finde es ganz schwierig mit dem in Beziehungen bleiben und wann macht man Schluss und wann macht man die Kehrtwende sozusagen.
Du meinst die Entscheidung?
Ja, weil ich finde, da ist es halt einfach wichtig auch zu schauen, wie weit bist du selbst? Kannst du die Person in einer Partnerschaft sein, die du sein möchtest? Wo musst du Kompromisse machen und sind das Themen, wo du Kompromisse machen kannst? Also zum Beispiel, es gibt ja einfach Themen, nämlich komplett umgekehrt, du findest den Menschen urtoll, aber dann steht auf einmal das Thema Kinderwunsch im Raum.
Ja.
Und auf einmal heißt, hey, zum Beispiel man hat sich in den 20ern kennengelernt, das war noch nicht so relevant für einen. Man ist vielleicht jetzt in den 30ern oder geht in die Richtung, wo man sich selber denkt, hey, eigentlich wäre ich jetzt ganz gerne nach wie vor mit dem zusammen, aber ich würde jetzt gerne Kinder vielleicht in der Planung haben. Und der andere, und da kommt es das erste Mal auf und der andere sagt so, eigentlich habe ich für mich herausgefunden, ich möchte das nicht so wirklich. Oder eruiert sich durch Gespräche, dass man das vielleicht doch nicht will. Und dann ist auf einmal so, ja, wo geht man? Weil da ist vielleicht dann sogar Liebe da, da ist vielleicht sogar noch Verliebtheit da. Wer weiß, wie lange das für manche dann dauert. Und da muss man sich trotzdem vielleicht dagegen entscheiden. Also ich finde, das ist halt so ein schwieriger Faktor. Und ich glaube, ich bin da voll bei dir, wenn man sagt, man sollte nicht sofort gehen, nur weil Verliebtheitsgefühle weg sind, weil die gehen einfach nach einer Zeit weg. Ich muss sagen, für mich ist es halt auch, was möchte ich von dieser Beziehung? Die Frage.
Mhm.
Will ich zum Beispiel, wenn ich in meinen 20ern bin und ich möchte einfach Spaß haben und ich war halt so, ich war in meinen 20ern, ich wusste zum Beispiel, ich hatte den perfekten Freund. Da war ich 19, 20, mein erster richtige Beziehung, er war der perfekte Mann. Dieser Mann war einfach, ich habe den, der war großartig und der hätte mir wahrscheinlich auch noch viel mehr Freiraum gegeben, als ich, also wie ich das angefangen habe. Aber ich wollte die Welt sehen, ich wollte im Ausland leben, ich wollte dies und jenes machen. Und ich habe einfach für mich entschlossen, hey, ich bin nur einmal jung, ich mache diese Beziehung, beende ich's. Und es war für mich trotzdem die beste Entscheidung, weil ich für mich wusste, das, was ich will, ist nicht so kompatibel mit der, wie ich eine Beziehung führen möchte. Und da habe ich eine Entscheidung getroffen. Zum Beispiel jetzt möchte ich eine langfristige Beziehung und dann lasse ich mich nicht verunsichern durch gewisse Gefühle, wie zum Beispiel Verliebtheitsgefühl nimmt halt ab oder der Alter kommt halt rein. Ja, mein Gott, sorry, dann ist es halt so, dass man sich halt nicht sofort in den Hals fällt, wenn man die Tür reinkommt. Ich meine, wir fallen uns ja auch nicht mehr um den Hals, wenn wir uns sehen, sondern du kommst rein, du machst deine Sachen, du weißt schon, wo was ist bei mir. Und it's normal.
Würdest du sagen, es ist unromantisch zwischen uns geworden,
Leonie? Wir müssen jetzt wieder ein Date haben, Schatzi.
Wir müssen wieder Dates machen.
Nein, aber weißt du, ich meine, so, ich denke mir halt so, was willst du von der Beziehung? Und ich verstehe jeden Menschen, der sagt in den 20ern, hey, ich möchte noch mich erkunden oder so. Aber ich habe da letztens auch mit einer Kundin geredet, die gesagt, hey, ich bin jetzt Anfang 20, ich bin urlang mit meinem Freund schon zusammen, wirklich lange nämlich. Und ich weiß, mit dem möchte ich zusammenbleiben, aber ich möchte jetzt die Beziehung vielleicht öffnen, weil ich würde gerne sexuelle Erfahrungen sammeln. Und die weiß ganz genau, was sie will eigentlich. Und ich finde das so schön. Und dann muss man halt schauen, wie man in der Partnerschaft damit umgeht. Aber ich finde, das ist halt der Aspekt, den man sich fragen muss, was will ich vom Leben, von der Beziehung und wer will ich sein?
Ja, und ich glaube, das ist halt echt für viele einfach schwierig, da eine Entscheidung zu treffen. Also ich habe so den Eindruck, viele Menschen gehen halt so durchs Leben und treffen selten konkrete Entscheidungen, aber sie führen es irgendwie so herbei. Und das ist dann das, was
provozieren's.
Dann, ja, genau. Und das ist dann das, was dann oft Drama und Herzschmerz und Verwirrung, Unsicherheit und ja, desaströse Beziehungsenden hervorruft. Ich glaube, wenn man sich einfach einmal sich selber in Ruhe und Stille einmal im Klaren darüber wird, was möchte ich jetzt eigentlich, vielleicht ist nicht, was möchte ich in 50 Jahren, sondern was möchte ich jetzt für mich in dem Jahr, in dem Moment, in der nächsten Zeit, was wäre mir jetzt wichtig, was würde mir gut tun? Mhm. Und das auch ehrlich mal zu besprechen. Und ja, ich glaube, man darf sehr von sich selber, also es gibt doch so einen coolen Satz, glaube nicht alles, was du denkst. Und ich glaube, das ist in Liebesdingen wirklich oft ratsam. Wenn man, es gibt, ja, wenn man halt einfach nicht immer das, was einem gerade durch den Kopf geistert, so für bare Münze immer nimmt. Es gibt Momente, da ist es einfach, da hat man, ist man in einer Emotion drin und hat irgendwie gerade Ängste, Sorgen und auch in die andere Richtung jetzt, dass man vielleicht auch in Beziehungen eher bleibt, weil man Ängste und Sorgen hat und sie eher vielleicht auf so ein Good on Paper Guy stürzt oder den vielleicht eher mit dem eher zusammenbleibt, obwohl man genau das Gegenteil will. Das ist auch nicht richtig, aber ich glaube, es ist voll wichtig, dass man einfach sich selber darüber im Klaren wird, wo soll die Reise hingehen. Und auch, ja, ich weiß nicht, vielleicht ja, aktive Entscheidungen auch zu treffen oder einmal abzuwarten. Ich glaube, man muss nicht immer alles sofort in einer Woche übers Knie brechen entscheiden.
Ich habe es dir heute gesagt, in der Ruhe liegt die Kraft. Ich habe das so in einem anderen Kontext gesagt, aber ich schwöre, das ist mein Motto. Und seit ich dieses Motto lebe, bin ich sowas von mehr in mir ruhend und kann mir Sachen auch mal anschauen.
Ja.
Also man muss das wirklich praktizieren, die Ruhe. Nämlich Sachen auch auszuhalten. Nicht, dass man jetzt man soll keine negativen Beziehungserlebnisse aushalten müssen. Das will ich damit nicht ausdrücken. Aber schlechte Phasen mal. Es wird, ich kann das von meiner persönlichen Geschichte sagen, ich und mein Freund, wir haben eine richtig schwierige Phase gehabt. Und jetzt für mich, zum Beispiel, ich habe mich dann auch wieder selber an der Nase genommen, weil ich war ständig im Außen bei ihm, was er alles machen könnte, wo ich mir dann gedacht habe, aber Leonie, was kannst du jetzt eigentlich anders machen? Wo bist du gerade die Partnerin, die du sein willst? Und da habe ich meinen guten alten Zettel hergenommen, den ich mir ja vor 2 Jahren geschrieben habe, weil ich in einer Partnerschaft sein möchte und habe dann angefangen, wieder zu mir das durchzulesen und zu sagen, okay, welche Punkte erfülle ich denn gerade von dieser Liste? Und habe dann wieder selber, weil du kannst niemanden ändern, du kannst nur dich selbst ändern.
Ja.
Und ich habe auch gemerkt, so, dass ganz viel einfach oft alte Verletzungen sind, die ich da durchgespielt habe, weil du oft halt einfach ein Gegenüber brauchst, um Sachen nochmal zu verarbeiten, aber das halt auch ehrlich adressieren und sagen, hey, weißt du was, ich war da mega kindisch und ich habe mich da nicht cool verhalten und unfair dir gegenüber verhalten.
Ja.
Ich möchte das jetzt ändern, ich möchte da aber jetzt auch einen Cut drunter setzen, hier sind meine Lösungsvorschläge. Und einfach auch für sich selber zu sagen, okay, was kann ich jetzt wirklich aktiv ändern, dass sich was wieder tut in einer Beziehung. Und eine Beziehung ist halt, da musst du auch mal aushalten. Also das ist nicht eine Sache, die in einer Woche gelöst war, sondern das waren jetzt insgesamt ein Monat.
Ja, ich glaube, das ist ein bisschen falsch verstandene Wokeness oder falsch verstandener, weiß nicht, vielleicht hat es auch was von Feminismus, der ein bisschen falsch verstanden wird. Wenn der Typ für mich nicht die Funktion erbringt, erfüllt, ist er nutzlos für mich. Ich glaube, man muss schon immer ein bisschen was aushalten im zwischenmenschlichen Kontext oder vielleicht auch gar nicht so sehr aushalten, sondern einfach auch mal ein bisschen ignorieren. Das ist halt, wir sind so arg auf Optimierung der Beziehungen jetzt in jedem Bereich und dadurch ist man halt voll wenig bei sich selber, finde ich. Es ist immer dann, okay, die Person überschreitet meine Grenze, bye, dann halt nicht. Und gleichzeitig ist es aber vielleicht auch so, dass man selber einige Grenzen überschreitet und vielleicht lernt man eher im Prozess, in einer Beziehung, vielleicht lernt man dadurch auch mehr, wie wenn man ständig immer wieder bei Null anfängt, weil wir haben ja in unserem Freundeskreis oder Bekanntenkreis etliche, ich sage mal eher Männer, die immer wieder die gleiche Beziehung zu haben scheinen mit Frauen, die auch irgendwie sie optisch ähneln und immer wieder auch in der Alterskohorte oder in dem Pool fischen und es verändert sie gefühlt nichts. Und ja, es ist irgendwie, finde ich das fast ein bisschen traurig. Man möchte
Leonardo
sie ja auch.
DiCaprio-Syndrom.
Ja, das ist ja genau, das kann man so nennen.
Er kann jetzt nicht mehr Google daten, er wird wahrscheinlich wechseln. Google ist jetzt 26 Jahre geworden.
Oh Gott, na stimmt. Ich glaube, man muss da wirklich einfach ein bisschen, muss ein bisschen selbstreflexiv werden. Wenn man das kann, das können einfach auch nicht alle. Aber ja, ich würde jetzt auch vielleicht nur kurz was zum Pragmatismus im Daten nur ansprechen, weil es fällt mir schon auf, dass halt, also jetzt in meinem eigenen Freundeskreis, dass viele Mädels halt schon wahnsinnige Checklisten haben beim Daten. Und wenn der den super Anwaltsjob hat und diese Ausbildung, jene Ausbildung und Eigentumswohnung, und das sind halt schon arge Sachen, finde ich, die irgendwer dann erreicht haben muss, dass er da irgendwie in ein Dating-Schema reinrutscht von jemandem. Und ich glaube, also das sind, finde ich, oft so good on paper Menschen, die man ja in Wahrheit gar nicht richtig kennenlernt, weil man eher mit der Checkliste beschäftigt ist.
Ja, ich habe das mit der Pia auch besprochen gehabt. Diese Checklisten sind ziemlich kontraproduktiv, weil du konzentrierst dich du bist nur bei der anderen Person, aber du solltest dich halt immer fragen, welches Gefühl gibt dir der Mensch währenddessen? Bist du ruhig? Bist du gelassen? Hast du das Gefühl, sie hat das wunderbar erklärt mit Sympathikus und Parasympathikus und dass der Sympathikus auch für unsere Kamikaze-Schmetterlinge verantwortlich ist. Und ich habe zum Beispiel, was diese Typen und diese Checklisten auch, das Gefühl, wir wollen schon in Wahrheit vollendete Menschen. Und ich meine, seien wir uns mal ehrlich, die 30er sind genau dazu da, sich das aufzubauen. Du musst keine Eigentumswohnung haben mit 30. Es ist schön, wenn du es hast und wenn du das Privileg hast, wunderbar, genieße es. Aber es ist nicht Common Sense.
Und ich sage da nichts über deine Persönlichkeit aus.
Ja, weil in Wahrheit, wenn jemand sich so früh eine Eigentumswohnung leisten kann und konnte, nämlich selbst erarbeitet, dann hat er sehr viel gearbeitet wahrscheinlich, wenn das wirklich von seinem Geld ist und nicht von den Eltern oder so supportet. Aber dann hat er wahrscheinlich auch, muss man halt auch sehen, sehr viel in die Karriere gesteckt. Dann sollte man sich mal die Frage stellen, kann man mit jemandem zusammen sein, vielleicht auf lange Sicht, der einfach viel arbeitet, wo man viel allein ist.
Die Diskussion habe ich jetzt auch mit einer Freundin gehabt, die selber in ihrem Feld wahnsinnig erfolgreich ist und wahnsinnig viel arbeitet, also wirklich sehr, sehr viel arbeitet. Und wir haben jetzt auch darüber gesprochen, sie ist jetzt circa so alt wie ich und sie hat auch einen Kinderwunsch und wünscht sich halt eine Familie und wir haben so drüber geredet und dann hat sie ihm gesagt, ja, der ist irgendwie Staatsanwalt oder keine Ahnung, also wir haben halt ihre Tinder-Matches so durchbesprochen und dann sind wir so ein bisschen auf das Thema gekommen, wie sie sich das vorstellt, wenn sie dann einmal ein Kind hat, wie das dann laufen soll in der Familie. Und wir haben dann also ein bisschen über meine Situation gesprochen, dass eben mir die Karriere bzw. das Vorleben einer Berufstätigkeit auch halt für meine Tochter sehr wichtig ist. Das ist wirklich ein Wert, den ich vermitteln möchte. Das hat jetzt auch, also das würde ich jetzt auch gar nicht so sehr an dem Faktor Arbeitsstunden pro Woche festmachen, sondern einfach die Tatsache, die Mama geht jetzt arbeiten, ist für mich einfach wichtig zu vermitteln. Und sie war dann aber der Meinung, ja, sie steigt dann auch schon auch gleich wieder im Beruf ein, wenn das Kind da ist. Und der war halt so richtig Type A von dem, was sie erzählt hat und auch von den Fotos und so. Also der, also jetzt, was die sehr actionreiche Hobby ist und sehr extrem im Beruf verankert und wenig Freizeit und schreibt ihr halt so gegen Mitternacht, dass er jetzt mal Zeit für sie hätte und so. Und dann habe ich halt habe ich sie gefragt, wie glaubst du, schaut das dann aus mit so jemandem? Und dann hat sie eh so ein bisschen überlegt. Und ich so, wie glaubst du, dass der dann sagt, ich reduziere auf 30 Stunden oder wie? Oder ich gehe Teilzeit. Also ich kann mir halt irgendwie schwer vorstellen. Und ich glaube, das ist halt was, also das sind halt auch Themen, die ja mich erst, oder über die ich erst nachgedacht habe, nachdem ich selber ein Kind gekriegt habe und nachdem ich selber erst gecheckt habe, dass auch Männer, die halt in diesen sehr patriarchalen Strukturen, für die sie ja selber auch mitverantwortlich sind zum Teil, dass die da auch selber drunter leiden, aber dass es für sie halt auch oft sehr schwierig ist, da auszubrechen. Und gerade in gewissen Positionen ist es einfach auch schwierig. Und davor habe ich da auch nicht drüber nachgedacht. Da habe ich halt eher so den Anspruch gehabt, na sicher arbeite ich, eben wie sie. Mhm. Sicher arbeite ich gleich wieder, der soll auch was im Haushalt machen und ich arbeite gleich wieder Vollzeit und der soll 30 Stunden oder so. Die Rechnung macht man nicht alleine. Mhm. Niemals. Man macht die Rechnung immer gemeinsam. Und wenn man sich Type A People aussucht, kriegt man das. Und es gibt einfach nicht viele, die dann wirklich die Verantwortung annehmen und sagen, wir teilen uns das jetzt auf, ich verzichte auch auf einen Teil von meinem Gehalt und wir regeln das in der Familie so, dass es für beide passt. Es gibt in der Regel die meisten Familien, die ich kenne, mit Type A Männern, haben einfach ein absolut komplett klassisches Familienmodell, wo sie wirklich Jahre zu Hause bleibt, sie um die Kinder kümmert, gar nicht arbeitet und er einfach hackelt. 70, 80 Stunden hackelt. Und das ist für beide sicher nicht immer schön. Mhm. Und ich glaube, über das muss man halt nachdenken. Also natürlich, wenn der ist, mega erfolgreicher Staatsanwalt, ja, aber was heißt das für deine individuelle Position, wenn man dann eine Beziehung mit dem hat? Was bedeutet das? Das sieht man ja auch dann teilweise an der Art und Weise, wie Dates vereinbart werden oder wie sie verschoben werden. Ist es dann immer so sinnvoll, auf Good on Paper zu sitzen?
Ja, ich bin Typ unkonventionell. Also ich denke mir immer, es muss halt die Frage, die die Pia auch gesagt hat, die man stellen sollte beim Date, statt Checklisten zu führen, ist: Wo siehst du dich selber in 1, 2, 3, 4, 5 Jahren? Also eine Zahl nennen, je nachdem. Und schauen, was der antwortet oder die antwortet. Wenn die Person sagt, ja, ich will das und das erreicht haben, ich will dieses und jenes machen und dann frag mal nach. So, und wie stellst du dir das so familienmäßig vor? Also Familie, Beziehung oder kommt immer auf den Aspekt, dann muss man ja noch nicht so pushy fragen, muss sich ja im Gespräch ergeben. Aber was sind da die Sachen, die sich die Person auch vorstellt? Weil daraus erkennst du viel mehr, als wenn du die Checkliste durchgehst. Weil da sagt er dir relativ klar, was seine Zukunftsvorstellung ist. Und ich habe dann über diese Frage auch nachgedacht, weil wenn mich das jemand beim Dating gefragt hätte, hätte ich wahrscheinlich als erstes geantwortet, ja, ich möchte das machen. Also meine berufliche Sachen möchte ich das und das machen. Ich möchte die Ausbildung machen. Aber ich möchte eigentlich auch eine Familie gründen. Also wenn man jetzt sagt, 5 Jahre oder so. Damals, wie ich es auch Single war, ja, in so 5 Jahren könnte ich mir schon vorstellen, schwanger zu sein, ein Kind zu haben, whatever. Und vielleicht sich da zu schauen, dass man sich einen Zweitwohnsitz organisiert. Irgendwie, das wären so die Themen gewesen, die ich wahrscheinlich genannt habe, hätte. Aber ich hätte zum Erst mit Karriere angefangen.
Ja.
Vielleicht auch aus einer Unsicherheit heraus, gleich mit der Familienplanung außen vor zu gehen. Aber man kann ja danach haken. Und ich finde, das ist schon wichtig, weil wenn jemand sagt, ja, er möchte auf Weltreise gehen oder ja, noch da im Ausland leben und du denkst dir so, ja, aber ich kann jobmäßig nicht ins Ausland gehen, dann wird das wahrscheinlich auch nicht klappen.
Weil irgendwann wird es ein Problem.
Ja, also sind das solche Sachen, da hört man das so gut raus, vor allem bei Menschen, die sehr karrieregetrimmt sind.
Mhm.
Also ich muss auch sagen, würde ich jemanden daten wollen, der so viel arbeitet, im Sinne von so arbeitet, ich glaube nicht.
Du bist eh nicht so, du fährst gar nicht so auf die Type A Guys ab, habe ich den Eindruck. Das ja, war ich nie so.
Type A bin.
Du bist selber Type A. Aber das war dir nie so wichtig, dass der jetzt in der Karriere irgendwo ganz arg weit oben
weil
ist.
Weil ich immer mir denke, weil zum Beispiel, ich denke mir halt so, ich habe ein Beispiel von einer Freundin, deren Mama hat ihren Papa kennengelernt, da waren die auch so jung wie deine Eltern, also auch super jung, also meine Freundin bekommen. Und der war der gerade mal Medizinstudent. Mm. Jetzt ist er einer der erfolgreichsten Herzchirurgen und macht die schwierigsten Herz-OPs, fliegt weltweit herum, weil er so ein Experte ist. Und dementsprechend hat sich sein Gehalt auch dementsprechend angepasst. Aber hätte diese Frau von Anfang an gesagt, so, ich date nur jemanden, der das und das und das ist, hätte sie, die hat jetzt, also die lieben sich auch sehr, das merkt man, also dadurch, dass ich die kenne, weiß ich das auch. Aber die sind halt sehr, die haben miteinander sich wachsen wollen. Mhm. Und zum Beispiel, sie hat ja auch einen Job gehabt, den hat sie dann halt irgendwann mal, weil sie halt Kinder bekommen haben, einen Nagel gehangen, weil sie das wollte und weil es sich halt finanziell ausgegangen ist. Und sie hat gesagt, sie war nie so interessiert in Karriere machen. Sie wollte lieber zu Hause sein und Sachen für zu Hause machen. Und das passt ja auch. Ja. Aber die hat sich halt auch nicht entschieden für jemanden so, sondern sie hat ihm die Chance gegeben, mit ihm zu wachsen. Und ich denke mir so, wenn ich bin, jetzt werde ich 35, aber wenn ich in meinen 20ern war, habe ich mir immer gedacht, der Mensch kann sich ja wohin entwickeln. Ich bin ja auch nicht mit 20 fertig mit meinem Business gewesen. Und zum Beispiel jetzt auch, denke ich mir, oh, das war nie für mich Thema. Es war für mich war immer mehr Thema, ist der Mensch glücklich mit dem, was er macht? Mhm. Weil zum Beispiel mein Freund ist in seinem Metier sehr glücklich. Das ist sein, dem geht das Herz auf, der erzählt super gern davon, das ist halt sein Ding. Und das gibt mir eher ein gutes Gefühl, weil ich weiß, wenn jemand seine Wünsche und Bedürfnisse, was das betrifft, auf sich selbst erfüllen kann, ist es kein Problem in der Beziehung.
Ja, und ich glaube, man muss ja da klar werden, wenn man jetzt jemanden datet, der eben also sehr karriereorientiert ist, dass dann, wenn das mit Familie sich irgendwie ausgehen soll, dass es halt oft leider die Frau ist, die dann halt zurückstecken muss.
Ja, außer es ist genau umgekehrt. Der Mann möchte zu Hause sein.
Voll, oder es ist irgendwie so, dass es halt eh der Wunsch ist, irgendwie auch zu Hause zu bleiben. Aber tendenziell hält halt wirklich eine meistens dem Mann halt dann irgendwie den Rücken frei. Und es ist halt, also es ist jetzt auch nicht lustig, mit einem kleinen Kind zu Hause zu sitzen. Ich habe eine Freundin, die in einem ziemlichen goldenen Käfig lebt. Und ich kriege das schon mit, dass sie sehr einsam ist. Also die Tatsache, dass man dann mit zwei kleinen Kindern irgendwie zu Hause sitzt und halt wartet, bis der dann irgendwann um 10, 11 vom Büro heimkommt, ist, also die Familienrealität für viele ist nicht so berauschen, wie man es sich vielleicht vorgestellt hat oder wie man es sich vielleicht ausgemalt hätte, wenn man den gedatet hat und kennengelernt hat. Und ich glaube, dessen muss man sich immer bewusst sein. Also wenn es jemand ist, der auch sagt, Familie ist mir genauso wichtig wie Karriere, wenn nicht sogar wichtiger, und man wünscht sich selber sehnlichst eine Familie, ist das vielleicht eher nur der wichtigere Indikator und nicht das berufliche Standing, sondern eben auch die Tatsache, ist die Person anpassungsfähig, ist die Person willens, Aufgaben auch zu übernehmen, das sind echt massive Unglücksfaktoren, wenn das jemand ist, der sagt, mir ist meine Karriere, das ist mir das Wichtigste im Leben.
Ja, ich finde halt,
aber das ist voll schwierig, das ist natürlich auch voll das feministisches Thema. Also wenn ich damit okay bin, dass der Typ der Breadwinner ist und ich dann zurückstecken muss, weil ich eben auch Kinder haben möchte und mit ihm eine Familie haben möchte, ja, dann ist es eh eine Entscheidung. Aber wenn man da blauäugig an die Sache rangeht und glaubt, der wird dann eh irgendwie da Stunden reduzieren, damit ihr dann irgendwie die Arbeitsfähigkeit da ermöglicht wird, das ist halt echt desaströs. Also ich kenne schon viele Beziehungen auch, die da wirklich sehr darunter leiden, wo sie irgendwie, also wo die Mädels dann oft sagen, ich hätte mir das schon anders vorgestellt. Aber es ist halt, ja, anders vorgestellt. Man muss einfach auch der Realität ins Auge blicken. Wenn da jemand einfach mehr verdient und die Familie erhalten soll, muss, ja, ich weiß nicht, ich glaube, es ist echt wichtig, dass man sich das ganz genau überlegt. Deswegen ein bisschen Pragmatismus beim Daten ist echt nie schlecht und nicht nur zu gut on paper irgendwie schauen, dass der, also nicht irgendwie schauen, dass der zu arg in seiner Karriere drin hängt und so komplett, ja, vereinnahmt wird von dem oder sich selber da überhaupt, also wo nichts neben der Karriere existiert, das schaut halt vielleicht mal cool aus und ja, vielleicht klingt es auch cool, wenn man einen Freund hat, der Staatsanwalt ist oder sonst irgendwie.
Ja, dann sollte man sich anschauen, warum man seinen Freund da mit dem Jobtitel braucht. Also
ich kenne viele Mädels, die sich da schon ein bisschen drüber definieren und es ist auch voll okay, wenn man die Sicherheit im Leben haben möchte und jemanden haben möchte.
Aber die hast du ja nicht.
Man hat es ja nicht, das ist ja eher vermeintlicher. Aber wenn man da jemanden haben möchte, der super solide finanziell aufgestellt ist, ich finde, es ist keine Schande, das zu sagen, dass man sich das wünscht. Also das ist auch,
ist ja okay, aber
die Realität ist das Entscheidende.
Aber ich finde, das, was man schon unterscheiden muss, jemand muss ja, nur weil der nicht den hochtragenden Job hat, heißt das ja nicht, dass der nicht finanziell gut gestellt ist.
Ja, voll.
Weil ich finde, es gibt genügend Jobs in vielen Bereichen, wo jemand einfach ein stabiles, sicheres Einkommen hat, der glücklich in seinem Job ist und trotzdem nicht Überstunden machen muss. Und vielleicht ist das, ich weiß nicht, wir haben manchmal so eine Anbetung von dieser Hustle-Culture entwickelt, ja, wo ich mir denke, nein, ich möchte den Typen haben, der am Nachmittag sagt, hau drauf, wir gehen raus, wir machen was Schönes, weil wir haben fucking ein Leben.
Deshalb, liebe Lauschis, unser Rat zum Schluss, sucht euch die Erben.
Nein, this ain't the worst. Bis dahin und Bussi Baba.